Das ist so eine Filmmusik, ne, über die ich niemals sagen würde, die braucht man nicht zu erklären. Denn das hier ist so eine Filmmusik, die darf man nicht erklären. Nummer 10 kommt diese Woche in die Kinos. Der 10. Star Wars Film. 8 Episoden sind es ja bisher in der Originalreihe und dazu jetzt ab Donnerstag das 2. Spin-off Solo. Gucken wir zusammen rein und sprechen mit dem Hauptdarsteller, dem neuen Han Solo, bei dem wir erstmal klären müssen, wie der überhaupt richtig ausgesprochen wird. Also, hallo zusammen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Solo, a Star Wars Story. 2. Spin-off nach Rogue One von 2016. Außerdem haben 2 weitere Berlinale Filme Kinostart diese Woche, nämlich In den Gängen mit Franz Rogowski und Sandra Hüller und dazu das Oscar Wilde Biopic The Happy Prince von und mit Rupert Everett. Viele schöne Gäste also heute für die sexiesten Hörer der Welt. Vorhang auf, Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova.
Das ist also Sabak?
Sabak.
Sabak. Verstanden.
Hast du schon mal gespielt?
Hin und wieder, ja.
Captain Lando Calrissian.
Han Solo. Sieht so aus, als läuft's halt richtig gut für dich.
Ich bin Glückspilz.
Darf ich dich etwas fragen, Captain Calrissian?
Alles Han.
Ich heiße Han, aber nichts für ungut. Ich habe da eine Geschichte über dich gehört, wollte wissen, ob sie wahr ist.
Einfach alles, was du über mich gehört hast, ist wahr.
Ja, so sieht's nämlich aus. Was für ein merkwürdiges Rumgemänner in diesem neuen Star Wars Film, dem neuen Spin-off Solo, oder? Man möchte fast so einen Untertitel drunter schreiben wie 4 dicke Eier für ein Halleluja. Es ist wirklich ein merkwürdiges Spin-off, um die ganze Angelegenheit mal direkt vom Anfang weg schon deutlich Richtung gegen die Wand zu lenken. Was ihr ab Donnerstag im Kino sehen könnt, ist der Versuch, uns Han Solo als jungen Weltraumstreuner und Halunken zu zeigen, um mal schön im Jargon des Originalsfilms aus den 70ern zu bleiben. Ihr seht ihn zeitlich eingeordnet quasi zwischen Episode 3 und 4. Angeblich spielt das Ganze so etwa 10 Jahre, bevor Han Solo Luke Skywalker und Prinzessin Leia kennenlernt. Und ja, dieses dickeierige, sehr befremdliche Gequatsche da eben war der Beginn der legendären Begegnung zwischen Han Solo und Lando Calrissian, dem er ja den ebenfalls legendären Millennium Falcon durch ein Kartenspiel abgezockt haben soll. Han Solo also als junger, großmäuliger Einzel- und Draufgänger in der Galaxis, der dann irgendwann im Film natürlich, muss so sein, auch ihn hier kennenlernt.
Seit wann kannst du denn fliegen? 190 Jahre alt? Hast dich gut gehalten?
Chewie, setz dich. Ich helfe Lando.
Und irgendwie direkt der nächste Dialog quasi hinten dran, ne, der so ein bisschen klingt, als hätte man jetzt 2018 versucht, diesen Han Solo doch irgendwie nach Harrison Ford 1977 klingen zu lassen. Das große Problem ist aber, dieser Han Solo ist weder Harrison Ford, noch haben wir heute 1977. Daran scheitert dieses Star Wars Spin-off mal als allererstes an seiner eigenen Inkonsequenz. Es gibt auf der einen Seite Dialoge und männliches Gehabe, habt ihr jetzt nur gerade eben gehört, eben wie damals, was die Fans vermutlich irgendwie an den jungen Ford erinnern soll. Das aber halt in einem Science-Fiction-Film gedreht 2017. Das funktioniert nicht. So spricht heute kein Mensch mehr. So, und dann gibt es aber auf der anderen Seite plötzlich auch Frauenfiguren in dieser einerseits halt altbacken klingenden Story, die so die totalen Macher sind und denen ein Han Solo praktisch zu Füßen liegt. Das ist auch wieder Quatsch, zumindest halt in diesem Konstrukt. Ich meine, guckt euch Episode 4 von damals von 77 an. Damals waren Frauen in solchen Filmen schmückendes Beiwerk und hatten die männlichen Filmhelden maximal anzuhimmeln. Das geht heute aus gutem Grund natürlich gar nicht mehr. Also muss ich doch den ganzen Film modern drehen und kann das nicht so mixen, wie es mir von Szene zu Szene gerade passt. Also auf der einen Seite so ein dickeieriges Rumgemänner wie 1977, auf der anderen Seite aber dann die angesprochenen starken Frauenfiguren. Das geht nicht zusammen. Was dann noch erschwerend hinzukommt, ist schlicht die Tatsache, dass hier leider im gesamten Film auch kaum was nach Star Wars aussieht. Mal abgesehen vom angesprochenen Millennium Falcon und anderen Items, die wirklich so wie Zaunpfähle beinahe verzweifelt durchs Bild geschwenkt werden. So hier, guckt mal her, hier ist noch so ein Wiedererkennungsgadget, das kennt ihr doch. Das reicht nicht aus. Es sieht deshalb nicht nach Star Wars aus, weil es keine Jedi gibt und praktisch keine dunkle Seite der Macht. Fehlt ganz einfach. Ist aber nun mal elementar, wissen wir alle. Selbst in einem Film, in dem es um Han Solo geht, bevor er sich der Allianz und den Jedi angeschlossen hat, ja, meinetwegen, aber es ganz rauszulassen aus dem Film, das ist sehr strange. Und damit ist diese ganze, ja, Solo-Nummer viel mehr so eine Art Indiana Jones in Space als ein erkennbarer neuer Star Wars-Film. Es tut mir leid. Was ist gut geworden? Zwei Dinge. Chewbacca ist super, der macht Spaß, wie eigentlich immer. Der erinnert auch tatsächlich dann an Star Wars und diese Indiana Jones-mäßigen Action-Szenen, die sind hübsch anzugucken. Ja, das reicht dann vielleicht aus für einen x-beliebigen Weltraum-Action-Western, aber halt nicht für ein Sci-Fi-Spektakel mit Star Wars-Label. Da müssen wir dann einfach weiter auf Episode 9 hoffen. Oder anders, ohne Luke Skywalker ist Han ziemlich Solo. Müsst ihr mir verzeihen, das Wortspiel. Vielleicht hat es auch irgendwas damit zu tun gehabt, dass die beiden Originalregisseure des Films kurz vor Drehschluss dann ja sehr merkwürdig plötzlich durch Ron Howard ersetzt worden sind, der den Film zu Ende gedreht hat. Was wir deshalb machen ist, wir gucken uns diesen neuen Han Solo, diesen Alden, ja, und dann der Nachname, ne, der sich ehrenreich schreibt. Den gucken wir uns mal ein bisschen genauer an. Anna Wollner hat den Harrison Ford Nachfolger oder auch Vorgänger, je nachdem von welcher Seite man guckt, getroffen. Und was er ihr erzählt hat, das hört er gleich. Und bis dahin, denkt ihr mal an das hier.
Dir war sicher klar, dass wir uns wiedersehen.
Hab damit gerechnet. Nur nicht damit, dass es so schnell geschieht. Jetzt hast du natürlich ein Problem.
Großes Problem.
Ein großes Problem, das wir gleich besprechen hier in einer Stunde Film.
Deutschlandfunk Nova.
28 Jahre alt, geboren in L.A., Mutter Innenarchitektin, Stiefvater Kieferorthopäde, hat in je einer Folge der Serien Supernatural und CSI mitgespielt, außerdem im Coen-Brüder-Film Hail Caesar mit George Clooney und ist jetzt, guck mal an, der neue Han im Star Wars Korb. Anna Wollner hat ihn für uns hier in Berlin getroffen, dankenswerterweise, als ich nämlich flach und im Bett lag und nicht konnte, und hat mit ihm erstmal diese Namensfrage geklärt. Also, wie der Alden denn nun hinten richtig heißt.
Yeah, people say Einrich mostly, but I've heard a lot of weird stuff. Ehrenreich is the right one.
Hätten wir das also erstmal geklärt. Ehrenreich, schön mit amerikanischem Akzent. Ein Name, den man sich im Star Wars-Universum ab jetzt merken muss. Einen Ticken zu cool und zu relaxed sitzt Alden Ehrenreich im Berliner Soho-Haus, Sonnenbrille im Haar, legeres Outfit aus Jeans, Pulli, Sneakers und lässt fast alles glattgeleckt an sich abprallen. Den fertigen Film gab's vorher noch nicht zu sehen. Die PR-Maschinerie von Disney startete schon, bevor der Film gezeigt wurde. Keine Tiefenanalyse also und auch erstmal keine Frage zu den Problemen und Problemchen am Set, sondern ganz normaler Smalltalk zum Warmwerden. Zum Beispiel, wie schwierig es war, seinen eigenen Han Solo zu finden und nicht der Einfachheit halber Harrison Ford zu kopieren.
You know, you're playing the character more than him, certainly, and you're really, it's about making it feel, because, you know, it's the protagonist in a movie and it needs to feel like a real person. It needs to feel like somebody that you're really watching and that's going through something. And yet it also has to have a certain continuity with that you believe he could grow up and become that guy. So it's a certain balancing act. But I think the most important thing is for the character to really feel like its own thing, because you're going to watch the movie and hopefully within a few minutes you're just absorbed in the story and not considering this and that.
Und trotzdem hat sich natürlich von der alten Star Wars Legende Rat geholt.
We kind of talked a bit about his career in general, and we had lunch, and he was incredibly gracious and very supportive of me, and very gave me his confidence. And then as far as the role, we didn't talk about it a whole lot, but he said, you know, if anyone asks, tell them that I told you everything you need to know and that you're not allowed to say it to anybody.
Cleverer Schachzug, ein Tipp, an den er sich hält. Anders könnte er womöglich morgens auch nicht in den Spiegel gucken. Star Wars Fans sind harte Kritiker, deswegen meidet er ab sofort das Internet.
George Lucas said this great thing. He said, you know, I learned very early on that about reviews, that if you don't read them, they don't exist. And so it's kind of my feeling about those things is, you know, I really hope that people love it and I think they will.
Den ersten Shitstorm gab es allerdings schon vorher, oder mehr Skandal als Shitstorm. Ein paar Wochen vor offiziellem Drehschluss wurden die Regisseure Phil Lord und Chris Miller durch Ron Howard ersetzt. Die Antwort auf die Frage nach dem Regisseurswechsel ist ein Balanceakt.
You know, I love Phil and Chris and they cast me in the movie and I had a great time working with them. Basically, my impression, you know, I was never in the back room seeing what the edits were, how it was different, but, you know, I think what they said in the press about it being just a different creative vision was really true. So I was saddened to see them go and disappointed that our first take on it didn't work out, but finding out that it was Ron was so encouraging, not only because of what a great director he is, but also his reputation, how kind he is. He had a week to prepare for the movie and just took to it. I mean, he would say that he was surprised at how facile he found himself with the language and the tone of Star Wars, which is a very specific kind of thing that kind of toggles between humor, action, sincerity, tragedy, danger, etc. And he just spoke the Star Wars language.
Die Sympathien für Lord und Miller schimmern durch. Immerhin war es für ihn, ein 27-jähriger Kalifornier mit bescheidener Schauspielerfahrung am Anfang seiner Karriere, eine krasse Umstellung, auf einmal einen neuen Regisseur zu haben.
I ended up spending some time with Ron before we shot and talked to him, and he was very encouraging and supportive of what I was doing already. And so, you know, I trusted that we were kind of on the same page, but it is a learning process, and this is a different way of meeting somebody, you know, it's a bit more like an arranged marriage.
Und dann gab es im Internet ja noch die Gerüchte, dass mitten während der Dreharbeiten ein Schauspielcoach für ihn angeheuert wurde. Aaron Reich winkt ab.
Well, so that's like been sort of misconstrued. That was really, you know, I think it makes a fun story, but it was that, you know, the Phil and Chris work with this person, and that's someone they always work with on their movies, and so that was basically it. And that's pretty common on movies these big. There's often an acting coach, so it wasn't quite the way they made it out in the press. Yeah.
Eine auswendig gelernt wirkende Antwort auf eine Frage, die er schon gefühlt 1000 Mal beantwortet hat und auch noch 1000 Mal beantworten wird. In einem anderen Interview hat er sich neulich nämlich verplappert, dass er für noch mindestens 2 weitere Teile unterschrieben hat. Hoffen wir einfach, dass er bis dahin weiter Schauspielunterricht nimmt, gerne auch privat und außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung.
Ja, komm her. Die Kästen müssen da rein. Reicht. Bestanden. Ich mache jetzt mal eine 15.
Seine 15 machen, habe ich auch gelernt, während ich diesen Film gesehen habe, bedeutet, seine viertelstündliche Pause zu machen. Viertelstündige Pause, glaube ich, ne? So oder so ist es eine nicht ganz besonders herzliche Begrüßung für Christian am neuen Arbeitsplatz, so einem Großmarkt, in dem er in Zukunft in der Getränkeabteilung die Regale einräumen soll. Und damit sind wir schon mitten in Thomas Stubers diesjährigen Berlinale-Film In den Gängen. Christian wird gespielt von Franz Rogowski, seinen neuen Vorgesetzten Bruno, so einen klassischen Brummkopf, spielt Peter Kurt. Viel gesabbelt wird nicht, haben wir eben schon merken können. Man verknappt sich auf das Nötigste und ansonsten räumt man oft auch in Nachtschichten die gigantischen Regale voll neuer Getränke, damit der konsumverwöhnte Kunde, also wir, auch ab dem nächsten Morgen die Auswahl zwischen 150 verschiedenen Biersorten und Softdrinks hat. So räumen die zwei wortkargen Vögel also palettenweise Kisten hin und her, bis Christian, dem Neuen, Kollegin Marion auffällt, gespielt von Toni Erdmann-Star Sandra Hüller. Marion arbeitet in der Süßwarenabteilung und regalstapelt eben dort alles von Schokoriegel über Erdnüsse bis Weingummi. Christian würde Marion super gerne kennenlernen. Und weil er so ein womanizer Aufreißer ist, fällt ihm das natürlich wahnsinnig leicht.
Na, hast du dich schon eingelebt bei uns? Ja, ist ja auch Bruno. Ist ein guter.
Ja.
Du bist ja eine richtige Drahtstasche, da kommt man überhaupt nicht zu Wort.
Ja gut, Christians Baggerei ist eher von etwas zurückhaltender Natur, also versucht's Marion noch ein bisschen weiter mit so einem Tattoo, das Christian offenbar von einem Freund hat.
Ist der Tätowierer?
Manchmal.
Hast du komische Freunde? Hast Angst vor mir, Frischling?
Ich hab keine Angst. Ich heiße Christian. Nicht Süßware.
Eine Süßwaren? Die muss jetzt mal zurück zur Arbeit. Frecher Christian, danke.
Ihr habt vermutlich mittlerweile gemerkt, in den Gängen haben wir es jetzt nicht gerade mit hin und her peitschenden Dialogfeuerwerken zu tun. Aber genau das macht diesem Film so wahnsinnig gut. Weil kaum geredet wird, weil Christian und Bruno eh kaum Worte machen und Marion selbst dann auch doch eher von der unsicheren Sorte ist, bleibt hier einfach viel mehr Zeit fürs Spiel ohne Worte. Fast pantomimisch ist das in manchen Szenen. Davon träumt wirklich jeder Schauspieler. Also Platz für Körpersprache, für die ganz dezidierte Mimik und Gestik, sich darauf konzentrieren zu können, mit einem Blick, mit einem Augenaufschlag, mit einem ganz leichten Schulterzucken oder einer Körperdrehung viel mehr sagen zu können als mit vielen Worten. Und dafür hat sich Thomas Stuber mit eben Sandra Hüller, Peter Kurt und dem wieder mal gigantischen Franz Rogowski als junger Regalbefüller Christian drei wirkliche Granaten in den Film reingecastet. Diese drei Hauptdarsteller, dazu dieser, ja, muss man so sagen, riesige Großmarkt, praktisch als vierter Hauptdarsteller, als gleichzeitig beschützender, als auch bedrohlicher Wirt, in dem sich diese drei Regalparasiten da irgendwie tummeln, geliebter und verhasster Arbeitsplatz in einem und gleichzeitig so eine in sich geschlossene Welt, ein ganzer Mikrokosmos, hat so ein bisschen erinnert, dieser riesige Supermarkt, so wie in der Truman Show. Hammermäßig gefilmt von Stuber und Peter Matiasko, seinem Kameramann, ganz viel so auf knapp unter Augenhöhe gefilmt, das hebt den Blick nochmal so leicht von schräg unten an diesen riesigen Regalwänden entlang nach oben. Es ist ein bisschen so im Film, als würde man durch so eine Art Hochregal New York laufen. Wirklich großes Schauspiel ab Donnerstag in vermutlich kleinen bis sehr kleinen Kinos, werdet ihr vielleicht nachsuchen müssen, aber gönnt euch wirklich diese Schauspielkunstperle in den Gängen. Ich fand ja, habe ich eben schon gesagt, dieses Konzept so geil, quasi drei menschliche Hauptdarsteller zu haben, neben Franz Rogowski und Sandra Hüller noch Peter Kurt und dazu diesen einen nicht menschlichen, aber trotzdem Hauptdarsteller, nämlich den Großmarkt selbst. Und den zu casten war ganz offensichtlich mit am schwierigsten, hat Thomas Stuber mir verraten.
Diese vier Hauptdarsteller, das stimmt wirklich so, kein Film funktioniert ohne Ort, müsste ich jetzt mal lange überlegen, aber jeder Film braucht einen Ort. Aber ich glaube, in meiner Filmarbeit war ein Ort noch nie so wichtig wie hier. Deshalb trifft es das schon mit dem Hauptdarsteller, weil er ja auch für was anderes steht. Er steht ja quasi dann für alle. Er steht für die Gemeinschaft, für die Wärme, für den Zusammenhalt. Wir haben wahnsinnig lange gesucht. Es ist ja auch nicht ein Markt in der Realität. Es sind mehrere, die wir zusammen gebaut haben. Wir haben sehr lange gesucht, weil diese Geschichte braucht natürlich, die braucht eine gewisse Düsternis, die braucht nichts hell Erleuchtetes, zumindest nicht in der Nacht, ne? Die braucht ein bisschen was Gewachsenes, Gelebtes, Improvisiertes und so. Und natürlich, das widerspricht natürlich erstmal der Einkaufswelt, die ein Großmarkt seinen Käufern vermitteln will. Und dann haben wir diese aber hier gefunden in Wittenberg und in Bitterfeld und da war mir relativ schnell klar, so muss das aussehen. Hier können wir arbeiten, aber natürlich muss man da auch noch einiges verändern für den Spielfilm.
Da musste also ein bisschen getrickst werden in Wittenberg und Bitterfeld, haben sie aber super gemacht, merkt man nicht. Sehr witzig sind die Szenen im Film, in denen vor allem halt die beiden wortkargen Kerle, also Peter Kurt und Franz Rogowski, Stapler fahren. Es gehört ja nun mal zum Großmarkt dazu, also mussten auch die beiden in die Staplerfahrerschule und haben das wirklich richtig gelernt, die Dinge auch benutzen, bedienen zu können. Und für diese Fahrschulszenen im Film, das ist wirklich sehr, sehr lustig. Haben Sie, vielleicht erinnert ihr euch, diese sehr witzigen alten Fake-Fahrschulfilme hier Staplerfahrer Klaus eingebaut. Habe ich sehr gelacht im Kino. Findet ihr auf YouTube, wenn ihr es wirklich nicht kennen solltet. Da habe ich Thomas Schuber mal gefragt, ob das wirklich heute auch noch in echten Staplerfahrschulen gezeigt wird, dieses Video, oder wie er darauf gekommen ist.
Das habe ich nur für einen Film rausgepickt. Das ist quasi eine Hommage, eine Reminiszenz an diesen Film, der natürlich, das ist der schöne Kontrast, komplett anders funktioniert als unser Film. Von dem, was ich mitbekommen habe, machen die sowas nicht, um Gottes Willen. Allerdings, und das hat mich eigentlich dann zu diesem Film gebracht erst, den kann ich natürlich, aber dass ich den verwenden kann, die Schulungsvideos, die haben so eine unfreiwillige Komik in ihrem Spiel, sage ich mal sozusagen, so in dem, was sie dann da zeigen. So, und da ist dann Staplerfahrer Klaus, macht ja letzten Endes nichts anderes, als sich dessen zu bedienen und das zu überhöhen und in den Genre zu versetzen. So, und das ist dann der Werdegang gewesen.
Sehr witzige Hommage in jedem Fall. Gleich einen Stehtisch weiter, quasi entfernt von Thomas Stuber, stand Sandra Hülle, hat da auf mich gewartet. Und die hatte übrigens, wie ich vorhin schon vermutet hatte, wirklich genau diesen riesigen Spaß daran, im Film hier mal nicht seitenweise Monologe auswendig lernen zu müssen, sondern hat sich sehr wohl gefühlt beim Schauspiel ohne viel Text.
Na, das Spielen um die wenigen Dialoge drumherum war schön, also weil es eben ganz viel Raum gibt für andere Sachen, für Blicke und für Gefühle, die da entstehen oder so. Die sind vielleicht auch eben nicht Leute, die besonders viel reden und das, also vor allem er nicht, also die Figur von dem Christian. Also das war auch sozusagen, waren auch die ersten Gespräche, die darum kreisten, dass das so eine abgeschlossene, geschützte Gesellschaft irgendwie ist, die sich da gebildet hat, wo einer auf den anderen achtet, wo man nach bestimmten Werten miteinander agiert, sich aufeinander verlassen kann, ehrlich ist, all diese Dinge. Mhm.
Ganz anders als vorher bei Toni Erdmann, dem vielfach preisgekrönten Film von Maren Ade. Das war ja für Sandra Hüller quasi so eine Art Zwangsouting zum deutschen Superstar. Vorher kannten ihren Namen echt fast nur Cineasten, danach plötzlich beinahe jeder. War auch was in ihrem Leben, auf das sie wirklich erstmal klarkommen musste, hat sie gesagt.
Naja, das muss man sich vielleicht so vorstellen. Das ist ja etwas, das hat keiner von uns, wie gesagt, kommen sehen und auch das stand jetzt nicht auf meiner Wunschliste, sagen wir mal so. Und die Erfahrungen, die wir da gemacht haben, die waren wahnsinnig aufregend und schön. Also ich habe keine Sekunde gedacht, ich will das nicht oder so. Aber natürlich ist es auch gut, wenn das wieder vorbei ist, weil es letztlich auch irgendwie es ist auch irreal. Ich verdau das jeden Tag in meinem Leben, aber ich merke die Präsenz eigentlich eher an den Reaktionen der Leute, also wenn ich angesprochen werde, dann darauf.
Und was wir nicht vergessen dürfen, zwischendurch war sie ja letzten Endes auch noch in Fuck You Goethe 3, hat da mitgespielt, was mal so völlig untypisch für die Arthouse-Hüller war. Und den Film hat sie wirklich auch genau deshalb gedreht, meinte sie. Also nach Toni Erdmann musste was anderes kommen. Wie fand sie es wohl mit Chantal, Danger und den ganzen anderen Klopsnüssen da?
Ja, aufregend. Also eben, das ist auch wahrscheinlich eine Reaktion gewesen darauf, dass ich überlegt habe, was mache ich denn jetzt weiter? Und dann habe ich gedacht, mache ich lieber was ganz anderes, als jetzt sozusagen da einfach weiterzugehen. Also weil nach Maren Ade kommt dann irgendwie nicht mehr viel. Ich dachte, dann versuche ich lieber eine ganz andere Sprache.
Genau, eine ganz andere Sprache mit den Satzbauregeln Subjekt, Prädikat, Beleidigung, Alter. Kann man machen? Muss man nicht. Und deshalb sind wir froh, dass sie ab Donnerstag eben in Thomas Stubers In den Gängen zu sehen ist. Zwei tolle Menschen, die Herrschaften Hüller und Stuber, sehr entspannte Gesprächspartner mit Franz Rogowski, falls ihr euch wundert, wo der eigentlich abgeblieben ist. Mit dem hatten wir ja schon während der Berlinale drüber gesprochen. Und das Gespräch findet ihr selbstverständlich nach wie vor in den Eine Stunde Film Podcasts. Müsst ihr nur ein bisschen zurückblättern, dann könnt ihr das auch nochmal hören, wenn ihr möchtet. Bei uns kommt ja nichts weg, das ist ja das Schöne. Es bleibt ja alles da.
Mr. Wilde! Mr. Wilde?
Madam?
Sie erinnern sich doch bestimmt. Mrs. Arbuthnot. Ich war bei all Ihren Premieren.
Natürlich, Madame. Wie könnte man so ein Gesicht vergessen? Sehr freundlich von Ihnen, mit mir zu sprechen. Es geht Ihnen gut, wie ich sehe.
Sehr gut, Sir. Wie geht es Ihnen?
Oh. Lydia! Komm sofort zurück!
Ich muss gehen.
Könnten Sie mir eventuell 5 Pfund leihen? Ich bin derzeit etwas knapp bei Kasse. Es ist mir sehr unangenehm, Sie das zu fragen.
Lydia!
Ich komme! Mr. Wilde, ich wünschte nur...
Wünschen Sie nie, Madame. Es könnte wahr werden.
Schmerzhafte Erinnerungen eines ehemaligen Stars sind das. Im Zimmer einer billigen Absteige in Paris liegt Oscar Wilde, gespielt von Rupert Everett, auf seinem Sterbebett, während sein Leben an ihm vorüberzieht und er sich erinnert unter anderem auch an diese Szene, die ihr gerade eben gehört habt. Andere Zeiten, andere Orte, er, der mal der berühmteste Mann in London war, der Künstler, der Autor, der Schriftsteller, der am Ende von seiner eigenen Gesellschaft gekreuzigt wurde, die ihn einst mal angehimmelt hatte. Alles lässt Oscar Wilde in diesen letzten Tagen seines Lebens nochmal Revue passieren. Den gescheiterten Versuch, sich mit seiner jahrelang leidenden Ehefrau Constanze, gespielt von Emily Watson, zu versöhnen. Und natürlich die fatale und immer wieder aufflammende Liebesaffäre mit Lord Alfred Douglas. Jenem jungen, gut aussehenden Mann, mit dem Wilde schon eine Affäre gehabt haben soll, als Douglas gerade 17 war. Und deren gemeinsames Partyleben aus Verschwendungssucht und Pomp bestand.
Sei nicht so ein Spießer, Oscar. Was ist denn los mit dir? Wir haben 6 Pfund pro Woche von meiner Mutter. Ja. Wir haben 100 Pfund für das Libretto, das du nie schreiben wirst. Wir haben Manschettenknöpfe, Freunde und Verwandte. Und vor allem anderen haben wir uns. Einer könnte den anderen essen und ein Zelt aus der Haut machen. Bitte hör auf, dich zu sorgen.
Bosie, du redest mit den Jungen, als wären sie Zuchtpferde. Du solltest ihre Hufe heben und ihnen in die Mäuler sehen.
Und dann schlage ich sie. Ich muss sicherstellen, dass sie nicht am ersten Hindernis stürzen.
Dazu auch immer wieder die warmherzige Hingabe von Robbie Ross, der ja vergeblich versuchte, Oscar Wilde immer wieder vor sich selbst zu retten. Von Dieb über Neapel nach Paris, die Freiheit quasi nur eine Einbildung im Exil. Oscar Wilde längst ein verarmter Vagabund, seit er im England der 1890er Jahre wegen homosexueller Unzucht verurteilt worden war und daraufhin ins Exil gegangen war. Der Film, der euch all das ab übermorgen zeigt, heißt The Happy Prince und Rupert Everett spielt hier nicht nur die Hauptrolle, also Oscar Wilde, sondern hat auch das Buch geschrieben und am Ende kann man sagen, notgedrungen Regie geführt und das tatsächlich zum ersten Mal, ist also sein Debüt als Regisseur. Ich habe ihn auf der Berlinale getroffen, da hatte der Film auch Premiere und er hat mir erklärt, wie es schlussendlich dazu kam, dass er Regie geführt hat.
Well, it wasn't my plan originally. My plan was, I wrote the film originally for a friend of mine called Roger Michel, and he was going to direct it, and then he backed out. And then I tried lots of other directors, about 8 or 10 other directors, and that took me about 2 years, because to get a director to read your script takes about 8 months. Very slow. It's like being in a slow-motion car crash. And then after 2 years, all these 8 directors have said no. And I was just left me in the script, and a script is dead if you don't make it. So I thought, fuck it, I'm going to try and make it myself, not knowing really how difficult it was going to be. And so that's when it happened. And then it took another 6 or 7 years to get off the ground.
Ein absolutes Herzensprojekt. Über 10 Jahre hat es gedauert, bis Rupert Everett den Film endlich finanziert bekommen hat. Größtenteils dann schlussendlich übrigens durch deutsche Filmförderung. Die Faszination an diesem einst geliebten und später von den eigenen früheren Fans wegen seiner Homosexualität verdammten Genie Oscar Wilde hat Rupert Everett übrigens erstmals so richtig ereilt, als er selbst sein eigenes Coming-out hatte, hat er erzählt.
Well, I think being, you know, coming out and being gay in the 70s in England was illegal to be gay until 1967. And then in 1967, it was legalized. But it was legalized in a very funny way. So that by the time I was going about on the gay scene, age very young, it was still ambiguous, the legality. And there were police raids and stuff like that. So this notion of being really outside of society was still very much part of being of the gay mentality in those days, and so that was very wild. Was only after it was much more recent at that point, and it was very much in people's minds still. At that point also, I became more familiar with him as a person, not so much as a writer.
Und den Film dann endlich machen zu können, hat diese Obsession an Oscar Wilde natürlich dann noch verstärkt bei ihm.
But really, I became passionate about him during the 10 years of trying to make the film, because it was such a difficult challenge and it kept going wrong, and I felt I was like up against the whole universe was against me, and it became a kind of life or death challenge for some reason. I was 54 and then I was 55, then I was 56, and you know, that's a dead area in an actor's life as well, apart from anything else, because you're not young and you're not old. It became my whole life in a way, trying to get it together.
Ab Donnerstag im Kino The Happy Prince, auf jeden Fall ein Film für alle die von euch, die mal ein bisschen mehr über Oscar Wilde wissen wollen. Achtung allerdings vor sehr viel Schwermut. Rupert Everetts Biopic ist wirklich ein Musterbeispiel an Leidensverliebtheit geworden. Das war mir dann hier und da etwas zu dicke und ein bisschen auch zu überdramatisiert gespielt. Gar nicht nur von Everett selbst als Oscar Wilde, sondern eigentlich von allen Beteiligten. Trotzdem wirklich ein sehenswerter Film über einen der größten und vor allem spannendsten britischen Schriftsteller ever. So viel ist ja wohl mal klar. Damit, die Damen und die Herren, entlasse ich euch von Herzen gerne in den Abend und die Nacht und die restliche Woche. Bis nächsten Dienstag wir uns wieder hören zu Eine Stunde Film. Dann reden wir mal wieder über mindestens zwei der vielen neuen Serien, die jetzt im Mai gestartet sind. Ich habe nämlich mal ein paar Folgen von The Tick mir angeguckt. Sehr absurd witziger Superhelden-Serien, Klamauk eigentlich. Aber wie gesagt, sehr witzig, The Tick. Und ich habe mir Safe angeguckt, das ist die neue Thriller-Serie vom Dexter-Darsteller Michael C. Hall. Da gucken wir unter anderem nächste Woche mal rein. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Beste. Tom Westerholt sagt Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.